Da ist so viel mehr. Und ich bin mir sehr bewusst, dass ich manchen Aspekten zu wenig auch gerecht geworden bin. Aber bin froh, dass die Gemeinde hier zumindest auch drumherum verschiedene Angebote hat mit Buch lesen und mit Bibelversen auswendig lernen, dass euch dieser Brief ein ganzes Jahr begleitet. Und dazu haben diese Bibelabende einfach einen kleinen Beitrag geben wollen. Und ich wünsche mir, dass das nachklingt, dass ihr es mitnehmt, vielleicht in euren Hauskreisen noch ein bisschen nachbewegt. Aber was haben wir denn in diesem Kolosserbrief entdeckt? Eigentlich gestern Abend sagt jemand, ich hab tatsächlich den Luxus mal genommen, jetzt mal durch die neutestamentlichen Paulusbriefe durchzulesen. Und ich habe eine Entdeckung gemacht. Paulus hat nur diese eine Botschaft. Christus. Und er übersetzt diese Botschaft hinein in die unterschiedlichsten Kontexte. Und das tut der Kolosserbrief auf seine Weise, in diesem Kontext, an diese Christen dort. Und wir durften es versuchen zu hören für uns heute hier. Und die große Botschaft des Kolosserbriefes, wie auch anderer Briefe, ist, wir haben Christus und mit ihm haben wir genug. Wie gut, dass wir uns nicht mit weniger zufrieden geben müssen. Das, würde ich sagen, ist die Botschaft dieses Briefes, wie gut, dass wir uns nicht mit weniger als Christus, eigentlich mit weniger als allem zufrieden geben müssen. Mehr als das, was wir bei Christus finden, gibt es nicht. Alle Gottheit wohnt in Jesus. Heißt also, alles, was wir von Gott kriegen könnten, haben wir in Jesus. Und das ist so eine wunderbare Botschaft, die uns nicht oft genug auch ins Herz gebrannt werden kann, dass dieser Jesus weit größer ist, als wir könnten sagen, was die Welt aus ihm macht, aber wir müssen ehrlich sein, auch als was wir oft aus ihm machen. Er ist so viel größer als das, was wir aus ihm machen. In ihm ist so viel zu entdecken, weit mehr, als was ich schon von ihm erlebt habe. Da ist so viel mehr, deshalb brauche ich ja auch dich, damit ich noch mehr von ihm entdecke und noch mehr mit ihm erlebe. Da ist so viel, so ein großer Reichtum. Jesus ist genug, Jesus ist größer. Er ist größer als die Angebote, die uns die Religionen so machen wollen. Und wir sind hier und da auch ins Gespräch gekommen, ob es über die Esoterik war diese Tage oder ob es über den Islam war. Überall kommt Jesus vor. Er wird integriert, aber er ist nicht alles in allem. Er wird klein gemacht, er wird reduziert, er wird begrenzt. Aber wir haben alles. Das heißt, weil wir Jesus haben und mit ihm rechnen dürfen, dürfen wir auch in einer bewussten Art auch auf gewisse Angebote verzichten oder einfach immer auch suchen, was Jesus mir in all dem schenkt. Aber alles in Verbindung zu diesem Christus zu setzen, das ist ein Vorrecht. Deshalb dürfen wir auch, wir müssen nicht allen Angeboten folgen, die uns diese Welt so macht, auch im religiösen Sinne. Das ist die Botschaft von Kapitel 2. Wir dürfen gern verzichten auf Fake-Angebote. Wir dürfen gern verzichten auf Kopien. Wir haben doch das Original. Wir haben Christus, den Herrn des Universums, den Schöpfer und den Erlöser. Wir haben mit ihm alles, was Gott uns geben kann und geben will. Und haben dann in Kapitel 3 entdeckt, dass wir eben mit diesem Jesus nicht allein sind, sondern dass wir in eine neue Gemeinschaft gestellt sind und dass diese Gemeinschaft nicht nur ein Ausdruck seiner Vielfalt ist, sondern es ist auch ein Lernfeld und ein Bereich, in dem sich mein Jesus-Glaube bewähren darf. Schleifen darf, weil du so anders bist als ich, wachse ich an dir. Und deshalb dürfen wir in diesem Lernfeld des Miteinanders einander aushalten lernen, einander vergeben lernen und wir dürfen mittendrin mit Christus rechnen. Das ist so ein Vorrecht, dass wir mit diesem Jesus nicht allein sind und dass ich dich habe und vielleicht du mich. Wie gut, dass wir einander haben. Auch wenn das Anderssein uns manchmal ziemlich herausfordert. Aber so, dass das war dieser Duktus, dieser Tonfall und wir dürfen dann mit diesem Jesus auch in den ganz konkreten Beziehungen unseres Lebens, unseres Alltags rechnen. Da waren wir gestern in diesen persönlichen Beziehungen, waren im Kapitel 3 und da habe ich heute Abend nochmal so einen Nachtrag Wir knüpfen zunächst mal an bei dem, wo wir gestern Abend waren. Wir dürfen mit diesem Christus rechnen in unserem Miteinander. Er stiftet ein neues menschliches Miteinander, das uns der Glaube erlaubt und ermöglicht. Und das war mal so allgemein beschrieben in diesem ersten Teil von Kapitel 3. Wir dürfen einander ertragen. Wir dürfen aneinander reiben. Wir dürfen auch miteinander mit Klagen umgehen. Wenn ihr Klage habt, und das passiert doch immer wieder, dass wir auch damit lernen, richtig umzugehen. Das ist so eine allgemeine Einführung in die Ethik des Miteinanders. Das ist die Art Jesu, in Wahrheit und Liebe miteinander umzugehen. Und das wurde dann gestern Abend sehr, sehr konkret mit diesen verschiedenen Rollen oder Beziehungen, die wir gesehen haben in der sogenannten Haustafel. Da hat natürlich auch dieser Text uns herausgefordert, ehrlich gesagt mich auch. Ich hätte diesen Text gerne auch übersprungen gestern Abend. Er ist so schmerzlich konkret und über manches von dem predige ich sehr ungern. Aber wir haben es versucht gestern Abend und wir haben gemerkt, dieser Glaube will sehr, sehr konkret werden. Der will sehr konkret werden in unserem heutigen Miteinander, in unseren Beziehungen ganz konkret und praktisch im Alltag. Und da setzt jetzt heute Abend nochmal etwas fort und das habe ich euch noch hinzufügen wollen, denn im Kapitel 4, das ist heute Abend unser Thema, wir schauen heute Abend ins Kapitel 4, münden sozusagen am vierten Abend mit dem vierten Kapitel und starten da aber nicht gleich zu Beginn, sondern in diesen Versen 7 bis 18, denn was passiert dort? Da wird dieses Miteinander, was jetzt so aus dem Allgemeinen ins Konkretere gekommen ist, nochmal sehr konkret, weil da finden wir jetzt den Paulus, wie er ganz konkret Namen benennt. Nicht nur Rollen, Mütter oder Frauen, Männer, Väter, Kinder, Sklaven, Herren. Nein, nein, jetzt wird er ganz persönlich. Und das finde ich so schön. Das ist eigentlich noch so ein ganz notwendiger Nachtrag zu gestern und den lese ich uns. Da wird der Paulus aus dem Gefängnis schreibend sehr konkret und wir merken etwas, ihm sind Namen sehr bedeutsam. Im Miteinander übrigens sind Namen so wichtig. Das ist so eine Arbeit, wenn du mit Menschen arbeitest, dass man sich darin einüben darf, die Namen zu kennen. Das war bei uns immer bei Freizeiten oder bei Bibelschule. Wir haben vorher unsere Hausaufgaben gemacht, Namen auswendig gelernt und geschaut mit Bildern und so weiter. Und dann kommen die und du begrüßt sie mit Namen und die sagen, was, wie, du kennst mich? Menschen mit Namen ansprechen zu können, ist eine Riesengabe, ist ein Geschenk für die Personen. Mir gelingt das nicht immer. Ich habe auch die Gabe des Vergessens dann wieder. Aber der Paulus hat offenbar im Gefängnis sehr viel Zeit gehabt, sich Namen auswendig zu lernen. Auf jeden Fall, hier sind 10 davon. 10 konkrete Namen, er kennt die Leute. Und wir lesen ab Vers 7. Wie es um mich steht, wollt ihr sicher wissen, ne? Das wird euch alles der Tychikus berichten. Ach, der Tychikus, ist ja gerade bei Paulus, stimmt, der kommt und dann können wir den fragen, super. Tychikus also, der liebe Bruder und treue Diener und Mitknecht in dem Herrn, den ich darum zu euch sende, dass ihr erfahrt, wie es uns ergeht. Und damit er eure Herzen tröste. Da ist also Bewegung zwischen den Gruppen, zwischen Paulus und der Gemeinde. Es gibt Leute, die ihn besuchen und Botschaften zurücktragen. Es gab noch keine E-Mails, noch keine WhatsApps, noch kein Facebook und was auch immer es da gibt. Es musste noch persönlich übertragen werden. Die hatten auch noch kein Telefon. Die mussten noch selber die Wege machen. Das waren die Boten. Also da geht es um Kommunikation. Da werden Nachrichten, Anliegen ausgetauscht. Es ist uns nicht egal, wie es einander geht. Das ist das Wunderbare unter uns. Wir sind uns nicht egal. Mit ihm übrigens sende ich, Vers 9, Onesimus, den treuen und lieben Bruder, der einer der euren ist. Augenblick mal, meinst du jetzt den Onesimus, der erwähnt wird in dem Brief an Philemon? Meinst du wirklich diesen entlaufenen Sklaven des Philemon? Und wir gehen davon aus, dass er genau den meint. Und Paulus, warum sprichst du ihn hier nicht als Sklaven an? Tja, sagt Paulus, weil er einer von euch ist. Er ist euer lieber Bruder. Wir identifizieren einander nicht in unseren beruflichen Qualifikationen und Rollen. Für uns ist er ein Bruder, nicht vergessen. Das, was uns in der Welt unterscheidet, darf im Miteinander als Christen auch relativiert werden. Das heißt nicht, dass wir aufhören, Sklaven zu sein, Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, aber im christlichen Miteinander soll etwas anderes zählen. Und so nennt er den Onesimus als treuen und lieben Bruder, der einer der euren ist. Alles, wie es hier steht, werden sie euch berichten. Also zwei kommen da jetzt von Paulus zu ihnen. Es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener. Keine Ahnung, wer das ist, aber weiß auch nicht, ob die wussten, wer das war. Aber der hat ja viel Zeit im Gefängnis gehabt, der Paulus, und hat da sicher seine Freundschaften geknüpft, seine Gespräche geführt. Und da ist jetzt so ein Aristarch, der sagt, ach Paulus, wenn du den schon schreibst, Grüße von mir. Ja, keine Ahnung, ob die ihn kannten, ich vermute nein. Und, den kennen wir jetzt besser, Markus, der Vetter des Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Weisungen empfangen, wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Ich glaube, das ist einer, mit dem sie nicht unbedingt sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Der hat sich in der Christenheit nicht nur Freunde gemacht, weil er mal irgendwo nicht so geleistet hat, wie er sollte, aber hier wird gebeten, dass man auch diesem Mann Markus, der vielleicht sich nicht nur bewährt hat, dass man ihn freundlich aufnimmt. Und Jesus, ja, es gibt auch andere Juden, die den Namen Jesus tragen, Jeschua, übrigens auch heute noch ein sehr bekannter Name, so mancher Fußballer heißt Jesus. Es war in der Jugendarbeit immer spannend, wenn wir von Jesus sprachen, sagten manche, wo spielt der nochmal? Ja. Mit dem Beinamen Justus. Von den Juden sind diese alleine meine Mitarbeiter am Reich Gottes. Alles andere sind offenbar griechische Christen gewesen. Und hier spricht er von zwei Judenchristen, messianischen Juden. Und sie sind mir ein Trost geworden. Es grüßt euch Epaphras, und das ist jetzt etwas ausführlicher, weil dieser Epaphras, der ist in Kolossä schon mehr bekannt, weil das ist eigentlich der Gemeindegründer von dieser Gemeinde. Auf den geht diese Zelle, diese Hauskirche zurück, das haben wir im Kapitel 1 schon gesehen, er ist dort erwähnt worden, und man geht davon aus, dass diese christliche Gemeinschaft auf das Zeugnis dieses Epaphras zurückgeht. Der einer von den euren ist ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, damit ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Und ich bezeuge ihm, dem Epaphras, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Also Paulus sagt, dieser Mann, der nimmt das nicht leichtfertig, dass er euch auch als geistlicher Vater gedient hat, und ihr seid ihm eine Last, ihr seid ihm wichtig, er verbringt viel Zeit im Gebet, macht sich Gedanken um euch, das bezeuge ich euch. Also er sagt damit ein Stück weit auch, ehrt ihn dafür. Vergesst nicht, das ist ein Verantwortungsträger, der seine Leitung ernst nimmt. Ehrt ihn auch für das, was er investiert, für euch. Finde ich sehr schön, wie der Paulus hier diesen Epaphras in einer besonderen Weise auch würdigt als jemanden, der Verantwortung trägt. Und dann werden noch zwei weitere Gemeinden dazu erwähnt. Die sind sehr naheliegend dort, Laodicea und Hierapolis. Die gehörten irgendwie auch als Gemeinschafts- oder als Nachbarschaftsgemeinden zusammen. Die waren noch nicht als Christusbund organisiert, aber man kannte sich, man pflegte Beziehung, und so werden die auch gegrüßt. Und sagt dem Archippus, sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es auch ausfüllst. Keine Ahnung, was hinter dem steckt. Und wir wissen auch nicht, warum der Archippus in der Gefahr stand, vielleicht das Amt, den Auftrag, den er bekommen hat, nicht auszufüllen. Ist das vielleicht, dass er sehr schüchtern war, nicht an sich geglaubt hat, wie ein Timotheus? Das war Timotheus sein Problem. Den musste Paulus ermutigen. Timotheus, da hat Gott in dir was reingegeben, lass das auch brennen. Zeig, was der Herr dir gegeben hat. Steh zu dir. Wir wissen nicht, ob er vielleicht ein Businessman war, der vielleicht zu wenig Zeit hatte fürs geistliche Amt und da Paulus sagt, schau, dass du auch das nicht vernachlässigst. Keine Ahnung, was den Archippus da abhalten wollte, sein Amt auch auszufüllen. Auf jeden Fall, das sind 10 Personen, 10 persönliche Grüße und Anweisungen. Da wird ganz konkret, was Paulus vorher gepredigt hat. Er ermutigt, er ermahnt, er verbindet in Christus. Und das finde ich so schön. So mündet dieser Brief, der auch ganz persönlich dann auch noch im letzten Vers so mündet. Mein Gruß mit meiner des Paulus Hand. Ihr Lieben, das alles konnte ich nicht mehr schreiben. Oder ich weiß nicht, ob er in Ketten lag oder keine Ahnung. Er hat es schreiben lassen. Sehr wahrscheinlich vom Timotheus. Aber jetzt sagte wenigstens, ich will wenigstens meinen Namen drunter schreiben, damit die Leute auch glauben, das kommt wirklich von mir. Das ist keine Kopie, kein Fake. Und ein wunderschöner kurzer Abschluss, in dem alles gesagt ist. Die Gnade sei mit euch. So mündet das und das war so der Nachtrag zu gestern. Aber dazwischen drin ist so ein wunderschöner Text, ein Nugget, und ich habe mich so gefreut, den heute Abend mit euch teilen zu dürfen. Das ist dazwischen dann. Und das sind die ersten Verse von Kapitel 4, ab Vers 2 bis 6. Und die schauen wir uns heute Abend an unter diesem Thema Christus Zeugnis in Gebet, Mission und Miteinander. Gebet, Mission und Miteinander. Und wir lesen einmal zunächst diese Verse und dann arbeiten wir uns einfach so ein bisschen durch. Das ist so eine ganz, ganz einfache Auslegung, die wir heute Abend hier haben mit einem wunderbaren Text. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Jetzt weiß ich nicht genau, warum ich diesen Text so echt liebe. Ist es deshalb, weil er so praktisch ist? Weil er sich einfach so übertragen lässt auf heute? Oder ist es, weil man da nicht so groß herum überlegen muss wie gestern und da nicht so viel Potenzial für unterschiedliche Meinungen drin ist? Keine Ahnung. Aber dieser Vers, dieser Text ist so straight. Der geht direkt zu uns. Und wir möchten ihn hören. Ich möchte uns helfen, ihn zu hören. Seid beharrlich im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Als allererstes eine Beobachtung. Es geht um die zentrale Bedeutung des Betens. Die zentrale Bedeutung des Betens, die wir hier zunächst mal finden und zunächst als Frage, was meinen wir denn mit Beten? Was meint denn Paulus mit Beten? Er kann mit Beten nicht einfach nur Übungen meinen, fromme religiöse Übungen, die man so als Christ halt macht. Denn dann hätte er Kapitel 2 so nicht geschrieben, wo er sagt, also lasst euch nicht in solche Zwänge und Pflichtübungen reinholen. Nein, 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 Gebet ist keine Pflichtübung. Gebet, und das würde ich so definieren, ist nichts anderes als die Kehrseite des Glaubens. Sag mir, wie du betest, und ich sag dir, wie du glaubst. Da könnte man viel zu sagen, aber auch in unserem Beten, in dem, wie ich bete und was ich bete, spiegelt sich, das war heute in einem Gespräch auch so, spiegelt sich meine Theologie. Das ist ganz spannend. Wenn du Menschen zuhörst beim Beten, dann verstehst du etwas über ihre Theologie. Dein Glaube spiegelt sich in deiner Art zu beten. Sag mir, wie du betest, und ich sag dir, wie du glaubst. Aber das ist nicht nur inhaltlich gemeint, theologisch, sondern das bedeutet auch, der Glaube wird aktiviert im Gebet. Das Gebet ist nichts anderes als eine Inanspruchnahme dessen, was ich glaube. Im Gebet wird es umgesetzt. Im Gebet wird es gelebt. Im Gebet rechne ich nicht nur Jesus mit, da rede ich mit ihm. Das ist also, für mich ist Gebet nichts anderes als als umgesetzter, aktivierter Glaube. Das wird hier gemeint, in all seinen Formen. Da gibt es so viele wunderschöne Formen. Und ihr Lieben, Liturgie, vorgefasste Gebete, das ist alles ein Riesenschatz. Wir können frei beten und da könnte ich heute Abend lange reden über die Formen des Betens. Und ich würde sagen, viele Christen, die nur mit vorgefassten Gebeten gelernt haben zu beten, dürfen entdecken, dass sie auch mit eigenen Worten beten dürfen. Und dann aber ist über die Jahre auch meine Beobachtung geworden, viele, die nur mit eigenen Worten beten, dürfen auch entdecken, wie arm eigene Worte oft sind. Und wie reich vorgefasste Gebete sind. Ich war früher stolz darauf, alles mit eigenen Worten zu sagen und zu beten. Je älter ich bin, je länger ich Christ bin, desto dankbarer werde ich für liturgische Gebete, die mir dienen. Also da haben wir eine Vielfalt von Formen, die uns dienen dürfen, aber nicht als Pflichtübung, sondern als Hilfe. Aber hier geht es darum, Gebet ist angewandter Glaube. So, aber was ich jetzt hier vor allem sehe, und das hat der Daniel gestern Abend so schön als Brücke noch an den Abschluss des gestrigen Abends gesetzt. Wir kamen ja gestern aus diesen Fragen des Miteinanders und wie Jesus da will, dass wir auch da uns verhalten und so weiter und haben gemerkt, das kann durchaus anspruchsvoll sein. Das kann kontrovers sein, dass wir sind in Spannungsfeldern in dieser Welt, auch in unseren Beziehungen. Und ich fand das herrlich, diesen Hinweis, Daniel gestern Abend, wahrscheinlich kommt deshalb gleich darauf, dieser Aufruf zum Gebet. Und das finde ich so herrlich, denn wir dürfen dieses Gebet im Kontext unserer persönlichen Beziehungen leben. Wir dürfen mit und für einander beten. Und das dürfen wir ganz kurz auch nochmal wirken lassen und hineinhören in unser Miteinander. Das eine ist ja, das ist ein Riesengeschenk, wenn du Menschen hast, mit denen du beten kannst. Wenn es da Menschen gibt, mit denen du betest, bist du auf eine ganz andere Ebene verbunden. Das ist auch in Partnerschaften ein Geheimnis. Wenn du mit wem betest, entdeckst du über diesen Menschen so viel mehr, als wenn du nicht mit ihm betest. Im Gebet offenbart jemand sein Herz. Also miteinander zu beten ist etwas Intimes, etwas Verbindendes, ein Riesengeschenk. Aber es ist vor allem auch ein Geschenk, für einander beten zu können. Und das kommt vor allem auch da zum Tragen, wenn das mit dem Miteinander beten nicht so funktioniert. Und da kommen wir an eine Folie oder einen Gedanken zurück, den wir vor 2 Tagen schon mal hatten. Wie sind wir als Christen miteinander verbunden, du und ich? Und Bonhoeffer sagt, wir versuchen immer dieses Unmittelbare. Wir beiden reden miteinander über unseren Glauben und über Jesus. Ja? Und Bonhoeffer sagt, falscher Start. Erst geht es darum, dass du mit Jesus über den anderen redest. Also unsere Verbundenheit ist viel, viel mehr und zuallererst eine vermittelte Verbundenheit über Jesus. Und Bonhoeffer sagt, versuche mehr mit Jesus über deinen Bruder, deine Schwester zu reden, als mit deinem Mitchristen über Jesus. Die Frage ist, wie viel bete ich für den anderen? Gerade da, wo der andere mir Not macht. Und wir haben den Impuls, sofort selbst zu gehen, sofort selbst zu klären. Und Jesus sagt ja auch, wenn ihr ein Problem habt miteinander, geht aufeinander zu. Das ist schon die richtige Richtung, auch im Konfliktfall. Aber, sagt er, zuerst mal mit Jesus über den anderen reden. Auch immer in der Ehe, haben wir schon gesagt. Das ist so ein Geschenk, wenn wir als Paare füreinander beten können, gerade da, wo wir nicht aneinander rankommen. Aber das ist ja weit über die Ehe hinaus gültig in diesem Kontext. Hey, was wäre denn, ihr Frauen, betet für eure Männer. Ihr Männer, betet für eure Frauen. Ich glaube, es würde ganz viel mit uns machen, wenn wir viel bewusster füreinander beten. Frauen für die Männer, Männer für die Frauen. Kinder, betet für eure Eltern. Sind sie manchmal nervig? Ja, dann kotzt dich doch bei Jesus aus. Dann wirf es doch Gott vor. Können Eltern schwierig sein? Können die ungerecht sein? Na logisch. Geh zu Jesus. Rede mit Jesus über deine Eltern. Übrigens, das gilt nicht nur für die jungen Kinder, es gilt auch für mich, wenn ich als erwachsener Mann, und ich sehe das, wie viele auch in unserem erwachsenen Alter, ja, gereiftem Alter, könnte man sagen, unglaublich hadern noch mit ihren eigenen Eltern. Was für ein Vorrecht, für sie beten zu dürfen. Was für ein Vorrecht, als Väter für die Kinder beten zu dürfen, als Eltern für die Kinder beten zu dürfen. Mama mia, ihr Lieben, das sollten wir viel mehr tun. Und wir versuchen immer selbst erstmal ja, alles zu regeln und den Kindern noch alles mitzugeben. Und immer. Wir sind dann ein bisschen in der Gefahr, manchmal Gott zu spielen. Wir haben aber den Auftrag, die Kinder loszulassen an Gott. Und Jesus zuzutrauen, dass er mit ihnen seinen Weg macht. Sie im Gebet abgeben an Jesus. Für sie beten, das ist so ein Vorrecht. So ein Vorrecht, dass wir das tun dürfen. Ihr Sklaven, betet für eure Herren. Ja. Wie ist das mit den schwierigen Arbeitgebern? Oh, glücklich der schwierige Arbeitgeber, der betende Arbeitnehmer hat. Ich darf für die Chefs beten. Wir dürfen als Belegschaft für die Verantwortung beten. Wir dürfen für die Menschen beten, die uns leiten und führen, auch in der Gemeinde. Das ist ein Riesenvorrecht, dass wir auch für die Menschen beten, bevor ich mich über jemanden beklage, auch gerade da oben. Tun wir ja auch sehr gerne, weil die da oben natürlich auch viele Fehler machen. Zumindest aus unserer Perspektive. Und Jesus sagt, okay, aber dann sag's doch mir. Bete, lass mich da hineinkommen. Ganz ein großes Vorrecht und sogar auch als Chefs, dass wir für unsere Mitarbeiter beten dürfen. Was für ein Vorrecht. Ich bin ja im ganz kleinen Rahmen nur. Wir haben 6 oder 7 angestellte Mitarbeiter. Ich bin seit ein paar Jahren Arbeitgeber. Und das ist eine ganz neue Last auch. Muss dafür sorgen, dass die Gehälter gezahlt werden können. Das ist schon immer auch, ihr Lieben, das lässt mich beten wie ein Weltmeister. Lässt mich beten wie ein Weltmeister. Jeden Monat neu. Ist genug da? Es geht. Danke, Herr. Gehälter überweisen. Aber auch für Menschen zu beten, es ist ein Riesenvorrecht. Leute, das lasst uns das leben. Unverschämt. Das ist so toll, dass wir mit und füreinander beten dürfen, Christus real in die Mitte hineinholen dürfen, mit ihm rechnen, und das tun wir im Gebet, indem wir es da konkret werden lassen. Und dann sagt er hier, seid beharrlich im Gebet. Was sagt er uns denn über das Beten? Er sagt uns, wenn ihr betet, dann seid darin beharrlich. Und wie lese ich das? Ich lese das so, dass es heißt, nicht nur hier und da mal, auch Stoßgebete willkommen. Immer. Aber bleib an Anliegen dran. Bleib auch dran, wenn sich die Erfüllungen nicht sofort ergeben, wenn Gott nicht sofort Veränderungen schenkt, wenn dein Chef nicht sofort eine Gehaltserhöhung schenkt, nur weil du für ihn betest. Auch wenn er sich nicht gleich verändert und Verhältnisse auch nicht sofort sich verändern. Bleibe dran. Gib Gott und gib den Menschen Zeit. Sei nicht schneller als der Heilige Geist. Sei beharrlich. Bleib dran. Liege Gott in den Ohren. In Geduld. Das finde ich, das höre ich daraus. Auch ein bisschen trotzig. Ist es oft schwierig? Ist es mühsam miteinander? Ja. Bete. Hör nicht auf zu beten. Gebt nicht auf, einander auch Gott anzuvertrauen. Beständig geduldig. Das ist so eine erste Botschaft. Das ist schön. Seid beharrlich im Gebet. Warum sagt Paulus das? Weil er weiß, dass wir gerne aufgeben. Ja, wenn es nicht sofort so funktioniert, wie wir wollen. Und wir haben ja oft auch so diese Mentalität, oben Gebet rein, unten Erfüllung raus, und wenn es nicht sofort läuft, dann hören wir auf zu beten. Und Gott sagt, nein, so funktioniert das nicht. Ich bin kein Erfüllungsautomat. Bleib dran. Lass uns im Gespräch bleiben, Daniel. Und vielleicht wirst du merken, je häufiger du es betest, desto mehr wirst du merken, dass das Gebet vielleicht gar nicht so entsprechend ist. Vielleicht ändert sich ja auch der Beter. Könnte ja auch passieren. Dass sich nicht das Objekt des Gebetes verändert und der Umstand, sondern vielleicht auch ich als Beter. Also bleib dran. In der Beharrlichkeit ist auch Raum für Wachstum, für Veränderung. Beharrlich beten heißt es hier. Und dann heißt es hier, wacht in dem Gebet mit Danksagung. Wie darf sich unser Gebet anhören? Was für einen Tonfall, was für ein Geschmäckle darf unser Gebet haben? Bitte, bitte, bitte? Oder ist es vielleicht eher so dieses Dankbare? Und ich finde es so herrlich, dass er sagt, wacht im Gebet mit Dankbarkeit, weil die Dankbarkeit hält euch wach. Wenn wir lauter Bitten stellen und dann passiert nichts, irgendwann geben wir auf. Aber Dankbarkeit, ihr Lieben, ist ein ganz anderes Mindset, könnte man sagen. Ist eine ganz andere Grundhaltung. Weil Dankbarkeit hat was mit Empfänglichkeit zu tun. Wer dankbar betet, der nimmt zunächst mal in Anspruch, was Gott schenkt, auch was er verheißen hat. Ja, also vertrauensvoll beten, erwartungsvoll beten, das ist Dankbarkeit. Und Dankbarkeit knüpft an Verheißungen Gottes an. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich bete, Herr, bitte, schenk mir Gesundheit. Herr, bitte, bewahre uns. Herr, bitte, schenk doch, dass meine Kinder wieder mal anrufen. Herr, bitte, schenk doch, dass das und das passiert. Oder ob ich bete, Herr, danke dir von ganzem Herzen, dass ich dir das alles anvertrauen darf und dass du versprochen hast, für mich zu sorgen. Danke, dass du versprochen hast, da zu sein und dass ich alle meine Sorgen auf dich werfen darf und hier nenne ich sie dir. Danke, Herr Jesus, dass du meine Kinder im Blick hast. Danke, Herr Jesus, dass du meine schwierige Beziehung gerade im Blick hast. Ich bitte dich, hilf du. Das hat mal jemand so gesagt nach Philipper 4, da ist es auch so schön gesagt, kleide deine Bitten in Dank. Das ist ein Riesenunterschied, ob wir einfach nur bitten oder ob wir dankend bitten. Weil im Danken erwarte ich schon, dass Jesus was tut. Das ist die Haltung des Glaubens. Ja, also so ein Geheimnis, was man da entdecken, auch im Miteinander. Hey, und wenn du jetzt gerade über jemanden Schwieriges redest und betest, der dir Sorgen macht im Miteinander, es ist so ein großer Unterschied, dass ich erstmal sage, danke Herr für diese Person. Danke für dein Wirken in ihrem oder in seinem Leben. Danke für das, was ich an ihm oder ihr schon von dir gesehen habe. Danke für das, was du mir durch den geschenkt hast. Danke für all die guten Erfahrungen. Aber jetzt weißt du auch, was schwer. Ihr Lieben, das ist eine ganz andere Grundhaltung. Und das ist die Art, wie Paulus uns und die Kolosser beten lehrt hier. Empfänglich, vertrauensvoll, erwartungsvoll. Kleide deine Bitten in Dank. Und dann geht's hier weiter, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis sagen können, währenddessen oder dessen wegen ich auch hier in Fesseln bin. Das heißt, Paulus sagt, wenn ihr betet, ihr Lieben, das Tolle ist, sobald ihr anfangt auch mit Gott über andere zu reden, das wird euch über Grenzen führen. Wir sind weit auseinander entfernt, aber immer nur ein Gebet voneinander entfernt. Egal wie viele Kilometer uns trennen, wir sind immer nur ein Gebet weit entfernt. Gebete überwinden Grenzen und verbinden über Grenzen. Und ihr dürft damit rechnen, wenn ihr in Kolosse für mich hier im Gefängnis betet. Das wirkt. Ihr seht nichts davon, ihr seid nicht dabei, aber das ist das Geheimnis des Betens. Und das finde ich so toll. In einer globalisierten Welt erst recht. Nichts kann so schnell reisen wie ein Gebet. Und wir sind verbunden über den ganzen Globus durch Gebete. Und Gebete haben die Eigenart, dass sie Grenzen überwinden. Dass sie nicht sich fesseln lassen, das finde ich so stark hier. Also, Beten wirkt und verbindet über Grenzen. Und dann so am Ende von diesem ersten Teil hier, wieder mein Satz, den ich auf den ich immer wieder komme. Ora et labora. Bete und arbeite. Das ist dieses alte Prinzip, das wir zu einerseits von den Klöstern kennen, diese Regel der Klöster, wo man im Rhythmus von Gebet und Arbeit lebt. Übrigens was Wunderschönes. Er hat mir diese Tage auch jemand vom Kloster Triefenstein erzählt, einem evangelischen Kloster hier nicht weit, wo man dort auch in dieser evangelischen Gemeinschaft miteinander im Rhythmus von Gebet und Arbeit lebt. Wunderschön. Sollte eigentlich unser täglicher Rhythmus sein, beten und arbeiten. Aber das Prinzip geht viel tiefer. Es beginnt bei Ora und das heißt beten und dann erst geht's weiter zum Labora. Es beginnt mit Gott und dann komme ich ins Spiel. Ja, also lass zuerst Gott Gott sein und ihn sein Werk tun und dann bringe dich selber ein. Bevor du also selber aktiv wirst, erlaube Gott aktiv zu werden. Und das ist unser großes Problem immer wieder. Das können wir auch als Protestanten so predigen, wie wir wollen, dass immer alles ja nicht auf uns ankommt und alles bei Gott beginnt und nur aus Gnade, das wissen wir theoretisch. Aber wir haben es ganz tief drin, dass wir doch wieder gerne erstmal selber schaffe machen. Und dann fragen wir Gott, wofür brauchen wir dich noch? Wir haben schon so viel vorgelegt, alles schon geplant, Herr. Da ist der Plan. Achso, wir haben dich gar nicht gefragt. Passt, okay, pass auf, hier, das ist unser Plan. Wir bräuchten dich noch. Und Gott sagt, ihr habt das toll gemacht, aber ein bisschen falsch angefangen. Es fängt bei mir an. Habt ihr mich nach meinem Plan gefragt? Fangt bei mir an. Und das beginnt im Gebet. Auf Gott hören, Gott wirken lassen. Und Gott beten lässt Gott Gott sein. Ora et labora heißt also, zuerst alles von Gott erwarten, was nur Gott geben kann. Labora heißt dann alles von mir geben, was Gott von mir erwartet. Und er will von mir genauso alles, wie ich von ihm brauche. Macht Gott alles für mich? Nein, er macht nur alles für mich, was ich nicht tun kann. Und dann will er alles von mir. Das ist das Geheimnis des christlichen Lebens. Es beginnt immer davon, dass ich alles erst von Gott erwarte, was nur er geben kann. Und dann erwartet er alles von mir. Gott macht meine Hausaufgaben nicht. Er will alles von mir. Hingabe. Ora et labora. Und deshalb, das Beten ist eine zutiefst geistliche Entdeckung. Es ist die Übung, immer wieder neu bei Gott zu starten. Alles bei ihm beginnen zu lassen. Ora et labora. Also, das ist so ein erstes Thema, was ich in diesem Abschnitt finde. Da geht es ums Beten. Und das dürfen wir mit hineinnehmen. Ganz vieles nichts Neues für uns, aber manchmal vielleicht gut, Altvertrautes in einer neuen Weise nochmal neu zu hören. Und dann dürfen wir dranbleiben, das zu üben, uns daran zu erinnern. Aber dieser Passus hat ja noch ein anderes großes Thema. Und das ist die Mission. Das finde ich so schön jetzt, dass der Paulus am Ende, er kann nicht anders, dass er aus dem, was er jetzt für die Christen in Kolossä unter ihnen, das, was sie betrifft als Christen, als christliche Gemeinschaft, was für sie innen gegolten hat und gilt, dass er jetzt sagt, Leute, das ist wunderbar, aber vergesst nicht, der Christus, der in euch ist, will immer raus. Jesus in mir hält es nicht aus, nur in mir, der will raus aus mir. Der will durch mich durch, der will sich der Welt verschenken. Der ist ja schon aus dem Himmel gekommen, hat sich in die Welt hineinbegeben. Christus zieht's immer raus zu den Menschen. Missio Dei. Gott ist der allererste Missionar. Und deshalb, das ist so dieser Ruf hier auch, dass wir, und das ist so eine Tendenz, dass wir ja uns so freuen an dem, was wir miteinander teilen in Jesus, dass wir eine ganz massive, große Gefahr haben, unsere Bubble so zu genießen, dass sie aus dieser Bubble nicht heraustreten. Und wir haben keine Empfehlung von Jesus, sondern einen Befehl. Geht. Und wie hat das der Lutz Kettwig am Schloss immer gesagt? Deshalb hat Jesus ja auch nicht Kommmeinde gesagt zu uns, sondern Gemeinde. Denn wir haben Mission heutzutage sehr oft als sowas definiert, wir haben offene Türen. Jeder darf kommen. Was sind wir missionarisch? Jeder darf kommen und Jesus sagt, das ist echt nett, das ist schön, dass jeder kommen darf, aber das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, geht. Geht dorthin, wo die Leute sind. Aber das ist ein bisschen unbequem, Jesus. Das nimmt mich ja aus meiner Komfortzone raus. Ja, genau das meine ich. Ich bin hier schließlich auch aus meiner Komfortzone rausgetreten. Das war da unten so alles so ganz anders, als ich es im Himmel hatte. Da musste ich mich ja irgendwie anpassen, da musste ich ja die Sprache der Menschen lernen, ja, das ist Mission. Das heißt also, damit mündet der Kolosserbrief, wo er sagt, dieser Schatz Jesus ist viel zu groß, viel zu kostbar, um ihn für sich zu behalten. Raus damit. Deshalb Mission und dieser Weg hinaus zu den Menschen außerhalb, heißt es hier. Zu den Menschen, die draußen sind, heißt es in Vers 5. Das heißt also, hier geht es nochmal hinaus. Es geht nicht anders. Da, wo Jesus drin ist, da führt er uns hinaus. Das ist so. Und da haben wir so manches auch zu entdecken. Und ich knüpfe sofort an bei dem, wo wir gerade herkommen. Das Gebet, merken wir hier bei Paulus, ist ein Königsweg der Mission. Denn Paulus sagt hier, betet auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis predigen können, so wie wir es müssen. Also, es geht um ein Missionsanliegen. Er sagt, wisst ihr was, warum ich hier im Gefängnis sitze? Weil ich missioniere. Weil meine Existenz sich nur damit erklären lässt, dass ich eine Leidenschaft habe, Menschen, die Jesus noch nicht kennen, mit ihm vertraut zu machen. Deshalb sitze ich hier, schreibe euch diesen Brief, vergesst das nicht, betet für mich. Und das ist so eine ganz starke Entdeckung, dass Gebet nicht einfach nur ein schöner Zusatz ist für die Mission. Gebet ist der Königsweg. Wir gehen im Beten. Natürlich können wir auch hier sitzen und beten, aber wir sollten nicht vergessen, für unsere Welt zu beten, für unsere Nachbarn zu beten, für unsere Stadt zu beten. Wir können im Beten auch in die Welt gehen, ihr Lieben. Der Königsweg der Mission ist das Beten. Warum? Weil das Gebet es aushält, erstmal nicht zu gehen, sondern sitzen zu bleiben und Gott gehen zu lassen. Gott, danke, dass du diese Welt im Blick hast. Danke, dass du die Menschen da draußen siehst und dass du 1000 Wege hast, von denen wir nicht sehnen, sie zu erreichen. Danke, Jesus, dass du nicht auf mich angewiesen bist. Dass du mich in meinen Grenzen wahrnimmst und ich darf dich erstmal gehen. Geh du, Jesus, tu du dein, ich bete dich an für das, was du da draußen tust. Wir sind im Gebet drin und dürfen für eine Welt Fürbitte tun. Und ihr Lieben, das ist keine Notlösung für die, die nicht in die Mission gehen. Das ist Mission. Das ist der Königsweg. Und er nimmt sie mit hinein in sein Wirken. Und das finde ich so spannend hier, weil das ist auch eine Entdeckung, eine bewährte Entdeckung in der Mission. Paulus spricht hier darum, dass er sagt, betet, dass Gott uns offene Türen gibt. Das ist in dem einen Vers 3 und dann unten noch einmal, da geht es in Vers 5, kauft die Zeit aus, heißt es beim Luther. Dort ist aber der ursprüngliche Wort im Griechischen für Zeit nicht Chronos. Chronos wäre der Zeitraum. Kauft die verbleibende Zeit, die ihr noch habt, bis zu meiner Wiederkunft aus, wäre Chronos. Hier steht aber Kairos. Kairos ist das griechische Wort für den Augenblick, für den richtigen Moment. Wo ist da die Verbindung zum Gebet? Mission lebt davon, dass ich davon ausgehe, dass ich in vorbereitete Verhältnisse komme. Dass ich erst einmal darum bete, Herr, bereite du Menschen vor. Bereite du Situationen vor, bereite du den Moment vor und lass mich ihn dann erkennen und richtig nutzen. Aber das war auch bei unserem Freund Jura aus Fernostrussland, manche von euch wissen noch von ihm, ich bin noch im Kontakt, ganz spannend, ein junges Paar aus Russland, die vor inzwischen auch schon über 20 Jahren zum Glauben kamen, so aus dem Nichts heraus Jesus fanden, ganz spannend, und dann unter Studenten ihrer Stadt anfingen, über Jesus zu reden und in die Studentenwohnheime gingen, von Tür zu Tür klopften und mit den Leuten, mit Studenten über Jesus sprechen wollten. Und Jura hat damals schon gesagt, ich bete jedes Mal, dass Jesus mir Menschen vorbereitet. Ich habe keine Zeit, mit allen zu reden, aber ich will mit den Richtigen reden. Herr, schau, dass die richtigen Türen aufgehen und dass ich dann mit den richtigen Studierenden auch über dich reden kann. Und Gott hat das so oft getan und eine ganze Reihe von diesen Studierenden sind zum Glauben gekommen und sind heute Teil seiner Gemeindeleitung. Er ist heute Pastor einer Baptistengemeinde dort, die zu einem guten Teil von diesen ehemaligen Studenten geleitet wird, die er zu Jesus führen durfte. Aber ich habe das bei ihm damals so entdeckt, dass er gebetet hat, Jesus, bereite du vor. Ist in meiner Missionsarbeit nicht anders. Es ist so mühsam, wenn du verschlossene Türen versuchst aufzubrechen. Lass es sein. Du verlierst nur und du machst dir keine Freunde, weil mit Gewalt funktioniert nichts. Mit Gewalt funktioniert bei der Evangelisation nichts. Lass uns den Riecher haben für die Menschen, die offen sind, für die offenen Türen. Und das machen wir im Gebet. Und im Beten öffnet Gott dann eben nicht nur die Situationen und die Türen, er öffnet auch mein Gefühl dafür, mein Herz und meinen Blick. Also Leute, lass uns beten, dass Jesus uns offene Türen schenkt und die dann auch nutzen. so wie er sie öffnet, da könnte man ja ganz viel auch erzählen. Aber das macht er hier ganz großartig. Also Missio Dei, der erste Bereich, Gebet ist Königsweg der Mission. Tut es selber, lass uns selber aktiv werden im Gebet. Aber dann, und da komme ich jetzt mit meiner Erfahrung rein, ihr Lieben. Ich kann euch das nicht oft genug sagen, dass hier in der Gemeinde und an vielen anderen Orten regelmäßig für uns in Meran gebetet wird. Und der Martin sehr treu immer fragt nach Gebetsanliegen. Und ich manchmal nicht ganz so treu rechtzeitig die auch schicke. Aber wenn ihr es dann wisst ihr, wie ihr betet. Und ihr betet für uns. Und ihr Lieben, das ist uns nicht nur so als, ach nett, dass sie an uns denken. Das ist nicht nur ein Zeichen eurer Verbundenheit. Das ist für mich zutiefst eure Anteilhabe an unserer Arbeit. Und deshalb wundert euch nicht, wenn Jesus dann auch wirkt und wir euch was zu berichten haben, weil ihr an vorderster Front mitarbeitet durch euer Beten. Das ist meine tiefe Überzeugung. Gebet gilt als Teilhabe. Warum sage ich das? Er sagt, betet für mich. Ja, er sagt, nutzt euer Beten auch, indem ihr dadurch Anteil habt an meinen Gesprächen, die ich hier führe. So toll, dass wir durch Gebet weltweit an Mission teilhaben dürfen. Nicht nur als nettes Zeichen der Verbundenheit und als Ermutigung für die armen Missionare. Nee, es ist auch Ermutigung übrigens, riesig. Aber es ist weit mehr als das. Es ist aktives Mitmissionieren. So, das ist hier so der erste Teil, aber dann geht's ja weiter. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt, ihr Lieben. Das ist jetzt auch klasse. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Das heißt also, es gibt offenbar da draußen eine Realität, die nicht zu uns gehört. Draußen heißt jetzt nicht nur die, die nicht zu unserer Gemeinde gehören. Da gibt es ja viele da draußen. Die aber vielleicht zu anderen Kirchen gehören, die trotzdem zu Jesus gehören, obwohl sie nicht bei uns erscheinen. Jesus hat ja unendlich viel mehr Leute. Nur weil ich sie nicht kenne, heißt es nicht, dass sie nicht zu Jesus gehören. Aber er meint mit draußen die, die nicht in diesem Heil in Jesus zu uns gehören. Das sind Menschen, die noch zu gewinnen sind für das Heil in Christus. Und da sagt er jetzt, seid weise dem gegenüber. Und die Frage ist, wie sieht denn Weisheit aus? Wie sieht Weisheit aus, habe ich mich gefragt und habe entdeckt, dass er uns das eigentlich genau zeigt. Zuerst spricht er vom Verhalten und dann spricht er vom Reden. Och, wie so ein Altvorderer das mal gesagt hat, und wer mich öfters predigen hört, der weiß, dass ich das gerne predige. Immer und überall predige Jesus. Und wenn unbedingt nötig, verwende Worte. Immer und überall predige Jesus. Und wenn unbedingt nötig, verwende Worte. Und das ist hier ein wunderschöner Beleg dafür. Der Paulus sagt zuallererst, verhaltet euch. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und nutzt die geschenkten Momente. Und die Frage ist jetzt, wie sieht denn so ein weises Verhalten aus? Und da könnte man viel zu sagen, aber ich würde sagen, ein weises Verhalten ist, dass ich als Christ so lebe, dass die Menschen neugierig werden, dass ich Vertrauen baue, dass ich glaubwürdig bin, dass ich auf jeden Fall vertrauensbildend unterwegs bin. Und die Menschen sehen zuallererst, wie ich lebe, bevor sie hören, was ich sage. Und auch wenn sie hören, was ich sage, das, was sie an mir sehen, spricht immer lauter als das, was sie von mir hören. Die Sprache meines Lebens spricht um Welten lauter als meine Worte. Und deshalb bin ich zutiefst überzeugt, dass Heiligkeit, Heiligung, wie wir das so gerne sagen, nicht nur etwas ist für uns unter uns, dass wir hier so eine Gemeinschaft der Heiligen sind. Heiligung, das Wesen Jesu zu leben, schulden wir der Welt da draußen. Denn Heiligung ist ein ganz starker Weg der Mission. Anders zu leben. so wie Jesus leben würde, immer zu fragen, Jesus, was ist dir, was macht dir Freude? Ich möchte dich zulassen. Ohne große Worte, einfach mit Jesus im Alltag leben. Das ist der allererste Auftrag. Und wir haben heute noch am Abendbrottisch darüber gesprochen, wie interessant das ist, dass man oft gar nicht viel tun muss, gar nicht viel sagen muss. Und man fällt einfach auf. Wie? Und dann irgendwann kommt dann so ein Moment. Hat auch gestern jemand gesagt, bei einem Arbeitsessen hat dann jemand gefragt. Hätte man nie gedacht, dass der mich mal fragt. Wie ist denn das mit eurem Jesus? Oder jemand anders hat mir heute Mittag gesagt, eine Frau, die sagte, da kam jemand und sagt, wie, das glaubst du wirklich? Sag ich, das glaube ich wirklich. Aber du bist doch so ganz normal. Ja, und weil ich normal bin, sage ich dir, das glaube ich. Und ich sage dir, warum. Aber erstmal ganz normale Menschen sein. Gute Ehefrauen, gute Ehemänner, gute Kinder, gute Väter, gute Arbeitnehmer, gute Arbeitgeber. Bewährt euch, seid einfach ganz normale Menschen, bringt euch ein. Verhaltet euch weise und wenn ihr das tut, dann baut ihr Vertrauen, baut Brücken, ja, lebt in euren Beziehungen und lebt so, dass man euch fragt. 1. Petrus 3,15, so ein starkes Wort auch als Kommentar dazu. 1. Petrus 3,15, weiß jemand, was da steht? Seid allezeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, die in euch ist. Rechenschaft ablegen muss ich aber erst, wenn ich gefragt werde. Und wenn die 1. Petrus 3,15 nicht reicht, geht es denn hier ja weiter. Hier heißt es nämlich, am Ende heißt es dann, wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Aha, Augenblick mal. Antworten muss ich ja eigentlich erst, wenn ich gefragt wurde, oder? Und da ist die Verbindung zum Verhalten. Verhaltet euch so, und das ist weises Verhalten, dass ihr Fragen weckt. Dass Menschen euch fragen, über euer Leben stolpern, Interesse zeigen und dann fragen. Und wenn sie euch fragen, das ist dann so ein von Gott geschenkter Kairos, dann wisst, was zu sagen ist. Dann nutzt den Moment. Aber lebt zuerst so, dass ihr gefragt werdet. Und wenn euch die Leute nicht fragen, man kann ja auch kreativ werden. Man, es gibt auch als Missionar Tricks, so ein bisschen auch kreativer zu werden, um Fragen zu wecken. Aber ihr Lieben, ungefragt Antworten zu geben, ist für viele Menschen eine furchtbare Erfahrung. Ich will nicht ungefragt von Leuten Weisheit über den Kopf geschüttelt bekommen. Ich möchte nicht belehrt werden ungefragt. Aber wenn ich Fragen stelle, dann erwarte ich eine Antwort. Und so geht es den Menschen auch. Und wir sollten lernen, so zu leben, dass unsere Nachbarn, unsere Mitarbeiter, unsere Kollegen, unsere Verwandten irgendwann fragen, und ihr Lieben, wenn sie nicht fragen, dann müssen wir es trotzdem aushalten. Und was wir immer noch tun dürfen, ist beten. Beten kann mir keiner verbieten. Wir müssen bei unserer Arbeit mit den Migranten, mit unserer Nachmittagsbetreuung ja sehr aufpassen. Wir arbeiten im Namen der Landesregierung, kriegen öffentliche Fördergelder. Wir haben lauter gläubige Mitarbeiter, die natürlich manchmal auch drauf brennen, die Kinder zu missionieren. Und ich muss sie immer wieder bremsen. Wir missionieren die Kinder nicht. Natürlich haben wir den Wunsch, dass sie irgendwie auch zu Jesus finden, aber wir müssen weise sein. Was wir tun ist, wir beten für sie. Wir segnen sie jeden Tag mit Namen. Und dann gibt es auch rund ums Jahr gibt's Möglichkeiten, und ich lasse die Eltern auch unterschreiben, dass wir das tun dürfen. Dass wir mit ihnen auch christliche Inhalte teilen. Aber wir dürfen beten. Also wenn Menschen uns nicht erlauben, Fragen zu beantworten, dann lasst uns immer noch für sie beten. Aber das müssen wir aushalten, dass Leute erst auch von uns etwas hören, wenn sie uns danach fragen. Das sage ich ganz bewusst, weil wir, ich glaube, ich beobachte das so unter uns Frommen manchmal, dass wir so einen inneren Druck haben. Man muss sich schon ehrlich fragen, warum missioniere ich jetzt? Fühle ich mich dann schlechter, wenn ich nicht missioniere? Man fühlt sich so schuldig, wenn man lange Zeit mit jemandem nicht über den Glauben gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob das ungeistlicher ist, als wenn ich einfach nur im Stillen aushalte. Ungeistlich wäre nicht, für die Leute zu beten. Aber im falschen Augenblick zu früh zu viel zu sagen, kann mehr zerstören, als helfen. Und das ist hier etwas, was Paulus uns sagt. Verhaltet euch weise, Weisheit, schaut darauf, dass man bei dem anderen ist, dass man schaut, was wirklich auch gefragt wird, was gebraucht wird. Und es fängt an mit dem, dass ich einfach ganz normaler, attraktiver Mensch bin. Und übrigens, wollen die Menschen an uns sehen, dass wir perfekt sind? Nein. Also das glaubt uns ja eh keiner, wenn wir versuchen. Das ist unglaublich anstrengend, wenn wir versuchen, bessere Menschen zu sein als die da draußen. Es ist so befreiend, wenn man auch Menschen erlebt, die durchaus auch mal Fehler machen dürfen, ihre Macken haben. Aber was macht uns Christen dann aus? Was macht uns anders? Dass wir besser sind oder dass wir zu unseren Fehlern stehen? Einen Chef, der zu seinen Mitarbeitern gehen kann und sagen kann, es tut mir leid, den ehrt man viel mehr. Dem glaubt man auch seinen Glauben. Einem Kollegen, der sagt, ich habe da echt den Tonfall nicht erwischt, es tut mir echt leid, ich habe dich verletzt, bitte verzeih mir. Das ist ein ganz anderes Umgehen miteinander. Und das ist meine Erfahrung, das ist dieses weise Verhalten, authentisch, glaubwürdig, vertrauensbildend. Beziehungen bauen übrigens auch. In der Mission geht nichts ohne Beziehung. Und dann müssen wir, manchmal muss man lange Zeit auch in Beziehungen investieren, um Vertrauen zu bauen. Und wenn die Leute Vertrauen haben, dann fragen sie auch ganz anders. Dann geben sie mir auch die Chance, Momente zu nutzen. Aber nach dem Reden natürlich geht es auch ins entsprechende, nach dem Verhalten geht es auch ins richtige Reden. Und dann sagt er da eure Rede, wenn ihr jetzt den richtigen Moment habt, die offene Tür vorfindet, dann sei eure Rede alle Zeit freundlich und mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Wow, da ist so viel drin. Haben wir den Wunsch, den Menschen um uns herum die Wahrheit zu bringen und das richtige Evangelium? Haben wir. Aber wir sollen es in Liebe tun. Die Wahrheit in Liebe bekennen. Und hier heißt es sogar anmutig. Freundlich, konziliar könnte man das nennen. Also sucht eine Sprache, die die Leute gewinnt und nicht verliert. Das ist eigentlich gemeint. Lasst eure Rede immer so sein, dass ihr den Gegenüber gewinnt und nicht verliert, sofern es an euch liegt. Auch wenn ihr ihnen vielleicht manches Ungemütliche zumutet oder etwas sagt, was sie vielleicht nicht glauben wollen. Aber seid freundlich und anmutig in der Art und Weise, wie ihr redet. Das heißt also, lasst euch auch nicht von einem Zorn drängen. Das ist ja schon so, man kann manchmal richtig zornig sein. Und wir machen so viel kaputt oft, ihr Lieben. Ob es auch in den ethischen Fragen ist. Wir können uns ja aufregen über so vieles. Es gibt so viel Aufregung über die Homosexualität und die ganze Transgender-Thematik. Und wir können uns ja auch da über die Ideologie wirklich unsere Meinung bilden und können so richtig auch, ja, unsere starken Überzeugungen haben. Aber ihr Lieben, das hilft keinem von denen, mit denen wir vielleicht reden sollen. Hast du überhaupt schon mal mit einem Menschen mit homosexueller Neigung gesprochen? Weißt du überhaupt, was es heißt, Transgender zu sein? Kennst du überhaupt irgendetwas von dieser unfassbaren inneren Spannung, die diese Menschen miterleben? Wenn ich das weiß, rede ich ganz anders mit ihnen. Ich muss meine Meinung nicht ändern, aber ich werde mit diesen Menschen ganz anders reden. Und das sagt Paulus, damit ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt, individuell. Schert niemanden über einen Kamm. Es gibt lauter individuelle Geschichten und die sind es wert, gehört zu werden. Die sind es wert, gehört zu werden. Und wenn ihr dann verstanden habt, was da zu verstehen ist, dann seid ihr freundlich und mit Salz gewürzt. Das heißt dann schon, dann schaut, dass ihr nicht oberflächlich bleibt. Dann bleibt nicht harmlos, dann bleibt nicht einfach nur nett. Mit Würzung ist gemeint, das soll nicht fad sein. Ein ungewürztes Essen ist fad, ist langweilig, wirkt nicht. Würze heißt, dann rede so, dass das relevant ist, dass es dem Gegenüber Sinn macht. Das ist ja, dass es was mit ihm bewirkt. Ganz stark. Aber das Ganze heißt also, gewinnend reden bedeutet, relevant und individuell zu antworten, dabei empathisch zu sein, respektvoll, kontextsensibel, bezeugend und einladend, aber nicht belehrend. Und die Leute erlauben mir ganz, ganz viel, wenn ich einfach von mir erzähle, darf ich dir meine Geschichte erzählen? Darf ich dir erzählen, warum ich persönlich glaube, was ich glaube? Ist was ganz anderes, als zu sagen, wisst ihr, du musst dringend was hören. Also was du über Gott verstehen musst, ist Doppelpunkt. Das ist eine ganz andere Art zu reden. Wir gewinnen die Menschen, indem wir sagen, darf ich dir was von mir erzählen? Das war früher auch bei der Bibelschule immer so, dass da haben wir offene Abende gemacht, ja auch hier bei euch. Und dann war immer so, dass die Einteilung war so, dass der Prediger, der mit war, eine Predigt gehalten hat und dann nachher einer unserer Bibelschüler ein Lebenszeugnis gegeben hat. Und an dem haben wir schwer gearbeitet. Und ich habe ihnen das immer wieder gesagt, wisst ihr, ich kann da vorne predigen, was ich will. Das ist das eine. Und das muss gar nicht reingehen in die Herzen. Wenn du aber dann kommst und dann von deinem Leben erzählst, das kann man nicht in Frage stellen. Das wird keiner diskutieren, das geht viel tiefer. Das war immer diese Mischung aus dem Erklären des Evangeliums und dann diesem Erzählen des eigenen Erlebens. Und das ist etwas, das macht was mit Menschen, weil Menschen das nicht diskutieren. Was du von dir als Testimonial gibst, das wird angenommen. Also da dürfen wir lernen, in einer guten Weise zu evangelisieren. Aber ich komme zum Abschluss in ein Thema, in dem ich auch mit euch, ehrlich gesagt, eine ganze Woche verbringen könnte. Weil ich habe das mit meiner Frau und von meiner Frau in den letzten Jahren entdeckt. Eins meiner Themen, an dem ich in den letzten Jahren gearbeitet habe. Und das ist, wenn Paulus sagt, seid sensibel, einem jeden individuell zu antworten, setzt er voraus, dass wir vorher zugehört haben. Antwort beginnt mit Zuhören. Und das habe ich durch Silke deshalb gelernt, weil ja meine Frau seit mehreren Jahren in der Hörakustik tätig ist. Und sie hat hier diese Ausbildung gemacht zur Hörakustikerin. Und während sie mir dann vieles erzählt und vorgelesen hat und geteilt hat und jedes Wochenende eigentlich erzählt, was sie da erlebt, geht es natürlich bei mir durch mein System als Prediger, als Seelsorger. Und ich habe daraus ganz viel für mich gelernt und habe meine Bibel ganz neu gelesen und habe so vieles entdeckt übers Hören, ihr Lieben. Weil alles gute Reden beginnt mit dem Hören. Deshalb hat Gott sich was dabei gedacht, dass er dir zwei Ohren und nur einen Mund gegeben hat. Das fängt ja schon bei der Anatomie an. Wir haben zwei Ohren und einen Mund. Und ich glaube, das wäre ein ganz heilsames Verhältnis auch zu der Art und Weise, wie unser Hören zu unserem Reden steht. Natürlich gibt es Menschen, die so gute Zuhörer sind, aber den Mund nicht aufkriegen. Das gibt auch solche Übungen, dass man lernen darf, auch mal sich zu artikulieren. Aber ich würde sagen, ein großer Teil von uns Christen darf ganz neu lernen, besser zuzuhören. Wie oft höre ich das von meiner Frau? Hast schon wieder nicht zugehört? Womit zeige ich Liebe? Durchs Zuhören. Das große Glaubensbekenntnis der Juden, Schma Israel, höre Israel, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Ach, wie liebe ich meinen Gott? Indem ich höre. Hören ist lieben. Hören, zuhören ist lieben. Und da ist man sich in vieler Literatur sehr einig, dass wir in einer Kultur leben, in der wir chronisch schlechte Zuhörer sind. Und ganz ehrlich, ob ich jetzt Christ bin oder nicht, wir sind einfach oft so drauf, dass wir hören, wenn wir schon zuhören, dann hören wir, um zu antworten, hat jemand gesagt. Aber nicht, um zu verstehen. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich zuhöre, um zu verstehen, oder ob ich zuhöre, um zu antworten. Und da brauchen wir gar nicht hier über das Evangelisieren reden, das ist allein schon in unserem Miteinander. Ihr Lieben, das ist übrigens weises Verhalten. Einfach attraktiv Mensch sein bedeutet, den Menschen mein Gehör schenken. Das ist Zuwendung. Das ist Zuwendung, weil ich ja Interesse zeige. Und die Menschen, ihr Lieben, haben chronisch wenige Leute, die ihnen zuhören. Ich habe auch gelernt, dass wenn du blind bist, dann trennt dich das von den Dingen. Wenn du taub bist, trennt dich das von den Menschen. Es macht einsam. Schlecht hören macht einsam. Hörgeschädigte Menschen sind sehr einsame Menschen, weil es sie isoliert. Man versteht sie nicht. Sie trauen sich nichts mehr zu sagen, weil sie immer missverstanden werden und so weiter. Deshalb also das Zuhören begegnet der Einsamkeit. Den Menschen auch wieder Gehör zu schenken, holt sie raus aus der Einsamkeit. Und es ist erschreckend, wie einsam unsere Gesellschaft geworden ist. Ich habe jetzt einen Vortrag gehalten einige Male zu dem Thema, die Volkskrankheit der Einsamkeit. Erschreckend, ihr Lieben. Wisst ihr, dass die junge Generation sich als die einsamste Generation bezeichnet? Was brauchen einsame Menschen? Menschen, die ihnen zuhören. Die wirklich da sind. Und da habe ich etwas entdeckt. Zuhören bedeutet Fragen stellen. Oh, das heißt also, mit meinem Verhalten soll ich Fragen wecken und bevor ich rede, soll ich erstmal Fragen stellen. Das ist eine Gabe, ihr Lieben. Also auch als Christ nicht sofort mit Antworten kommen, sondern gute Fragen stellen. Ich habe so eine Coaching-Ausbildung gemacht, das ist ja spannend, dass man im Coaching auch lernt. Das war für mich als Prediger schon eine schwere Übung, weil ich bin gewohnt, Geld zu kriegen dafür, dass ich den Leuten Antworten gebe. Und im Coaching heißt es jetzt, hey, keine Ratschläge geben, Schulte, einfach nur gute Fragen stellen. Einfach nur gute Fragen stellen, die den Leuten helfen, selbst auf die Antworten zu kommen. Ihr Lieben, das könnte man jetzt hier auch ins Geistliche übertragen. Menschen da außen mit dem Evangelium zu erreichen, bedeutet, ihnen gute Fragen zu stellen, um zu hören, wo sie wirklich sind, was sie bewegt, was sie beschäftigt. Und es gibt so Menschen, die haben die große Gabe, das zu tun. Und weißt du, wenn du Menschen Fragen stellst, deinen Kollegen, die sind oft so geflasht, weil sie sagen, boah, ist das jetzt spannend, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber du musst ja nicht gleich über den Sinn des Lebens reden. Einfach über ihren Lebensweg, über ihre Lebensverhältnisse, über ihre Sicht des Lebens. Einfach mal Fragen stellen, Interesse zeigen. Und das hat mich hier so geflasht, als ich das entdeckt habe beim Paulus, wo er sagt, wenn ihr da draußen Menschen gewinnen wollt und auf den richtigen Augenblick wartet, dann bereitet diesen Augenblick im Gebet vor und bereitet ihn vor im Hören. Und erst wenn du empathisch gehört hast, dann kannst du auch Antworten geben, die gewürzt sind, die relevant sind. Denn dann bist du nicht in Gefahr, Antworten zu geben auf Fragen, die gar keiner gestellt hat. Hast du wirklich verstanden, was derjenige oder diejenige mit ihrer Frage vielleicht auch gemeint hat? Also ich hoffe, dass ihr merkt, was ich damit meine. Das ist etwas, was ich jetzt hier vorne auch ganz einfach predige und sehr schwer einübe. Aber es fängt ja mit dem Bewusstwerden an. Und ich möchte ein besserer Zuhörer werden. Ich will das, um Jesu Willen. Weil ich gerade auch in der Seelsorge merke, ihr Lieben, in der Seelsorge, die Leute brauchen zunächst mal gar nicht deine Antworten. Die brauchen einfach dein Gehör. Herr Schulte, haben Sie das gerade wirklich geglaubt, was ich Ihnen erzählt habe? Ich sage, ich glaube Ihnen. Nee. Ich wüsste nicht, wem ich das sonst sagen könnte. Und mit dem Sagen dürfen ist oft schon die Hälfte der Lösung geschaffen. Mit dem, dass sie gehört werden. Schenkt mir doch den Menschen Gottes Gehör. Und ihr Lieben, das ist schwerer als aus einem Druck heraus, ihnen das Evangelium erklären zu wollen. Die vier geistlichen Gesetze, das müssen doch alle hören. Ihr Lieben, das kann man einüben. Das ist aber relativ leicht im Vergleich zu warten, beten, zuhören. Lasst uns bessere Zuhörer werden. Um Jesu Willen und um der Menschen Willen. Das schulden wir ihnen. Das ist Liebe. Das bedeutet es, die Menschen zu Jesus hin zu lieben. Und ich glaube, da ist ein Riesenbedarf in unserer Welt. So, und da haben wir es. Haben wir schon wieder einiges mitzunehmen heute Abend. Ne? Dafür sind wir ja da. Das Verdauen ist eure Sache. Mit dem darf ich euch lassen. Aber darum geht es, um dieses Christuszeugnis in Gebet, in Mission und im Miteinander. Und da bin ich jetzt fertig. Ich habe fertig, aber ich wäre trotzdem interessiert, was das bei euch auslöst, mit euch macht, wie das ergänzt werden könnte. Gibt es Beispiele? Ist es angekommen? Macht es Sinn? Macht es Mut?